Herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich dazu inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich eine Folge zu Saatwischer-Kosmetik. Du erfährst, was ist denn das überhaupt, warum ist das wertvoll für dich und wie kannst du es ganz praktisch umsetzen. Ganz viel Freude beim Hören. Ja, willkommen zu dieser neuen Folge. Ich sitze hier immer noch im Schweizer Bergdorf, bin hier ganz eremitenmäßig unterwegs, widme mich meinen Tätigkeiten und der wundervollen Natur. Es ist wirklich der Wahnsinn. Auch jetzt genieße ich jeden Morgen diesen wunderschönen Ausblick über die Berge. Und jetzt kommen aber auch bald meine Freunde wieder, also das Eremitenleben neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ich habe dann auch mal wieder ein bisschen mehr soziale Kontakte und freue mich auch ganz doll, dann noch hier einige Zeit gemeinsam mit meinen Freunden zu verbringen. Und jetzt arbeite ich deswegen fleißig vor und nehme unter anderem diese Podcast-Folge schon mal auf, damit sie dann am Samstag für dich veröffentlicht wird, über ein Thema, das ich jetzt schon ganz, ganz lange mit mir rumtrage. Warum habe ich so lange gebraucht? Ich glaube, weil ich dachte, ich bin selbst noch nicht ganz da, wo ich gerne wäre. Also ich hätte dir jetzt gerne erzählt, wie ich super perfekt vorbildlich meine saatwische Kosmetik-Routine habe. Aber ich muss gestehen, ich bin eben noch nicht ganz da, wo ich gerne wäre. Aber wenn ich mich jetzt halt nochmal mit dem Thema beschäftige, das hilft mir, glaube ich, auch selber, mich da nochmal mehr zu motivieren, da noch ein bisschen strikter zu werden. Und vielleicht kann es dir auch ein bisschen Gelassenheit schenken, dass auch ich, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigt und ja im Grunde auch vom Fach ist, weil ich habe ja Kosmetikwissenschaften studiert, dass auch ich es gar nicht so leicht finde, da meinen Gewohnheiten zu trotzen. Wir sind einfach Gewohnheitsmenschen, deswegen ich glaube, dieses Thema um die Kosmetik ist halt ein bisschen auch wie mit Ernährung. Also das sind ja einfach Dinge, die sind so in unserem täglichen Leben. Und wir haben jahrelang uns ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Gewohnheiten antrainiert. Und das dann zu ändern, kann wirklich ein bisschen herausfordernd sein, finde ich. Ja, mal gucken, wie es dir damit geht. Vielleicht bist du ja auch schon ein bisschen saatwisch unterwegs. Vielleicht nochmal als nur kurzer Einstieg. Ich habe ja auch schon über saatwische Ernährung gesprochen. Ich denke mal, da habe ich wahrscheinlich auch schon über die drei Gunas gesprochen. Deswegen will ich das diesmal nur ganz kurz fassen. Aber woher kommt dieser Begriff Sattva? Sattva ist eines dieser drei Gunas, dieser drei Grundeigenschaften, die wirklich allem in uns und um uns herum zugrunde liegen. Sattva ist so die Lebendigkeit, die Leichtigkeit. Dann gibt es Rajas, das ganz aktive, Unruhige und Tamas, so die Trägheit, Dumpfheit, ganz kurz beschrieben. Ich finde immer sehr, sehr schön, kann man sich das an diesem Bild einer Blume verdeutlichen. Sattva ist dieses Aufkeimende, also das wäre die Pflanze, die gerade erst aufblüht. Rajas ist dann eben die, wenn die Pflanze in ihrer vollen Blüte steht, und Tamas ist, wenn die Blüte wieder verwelkt. Und das finden wir letztendlich überall, also auch diese Qualitäten dann auf unserem Tag, wäre Sattva der Morgen, Rajas der Tag, Tamas der Abend. Du kannst es auf dein ganzes Leben beziehen und du kannst es auf die verschiedenen Eigenschaften in dir beziehen. Und letztendlich wollen wir Yogis, wir streben nach Sattva, also wir haben immer alle Qualitäten in uns, aber wir wollen eben gerne das Sattva stärken. Und Rajas und Tamas, ja, in Zaum halten vielleicht. Also man sagt immer, Rajas benötigt es auch, um Sattva zu erreichen. Also dieses Tamas ist ja so dieses träge, dumpfe. Das wollen wir mit Rajas überwinden und zu Sattva streben und letztendlich dann aber alle dieser Gunas ganz endgültig hinter uns lassen. So vielleicht ein bisschen zu, aus Sicht der Gunas dieser yogische Weg. Genau, wir wollen Sattva stärken. Das können wir auf unterschiedliche Art und Weise tun, natürlich durch unsere Yoga-Praxis und eben auch durch unsere Ernährung. Wie gesagt, es gibt eine sattvische Ernährung und es betrifft, letztendlich kannst du das auf alles in deinem Leben beziehen. Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, was das mit der Kosmetik auf sich hat. Ich hatte schon in der vorletzten Folge, da hatte ich über Yoga und Schönheit gesprochen und ich finde, diese Folge knüpft jetzt ganz gut daran an. Und da hatte ich auch schon erzählt, dass ich ja Kosmetikwissenschaften studiert habe. Ich war davor, ich hatte Abitur gemacht, dann habe ich eine Friseurausbildung gemacht. Da fand ich tatsächlich, wir hatten sehr schöne Haarprodukte und da habe ich mich tatsächlich angefangen, so ein bisschen für Produkte zu interessieren und auch für die Beschaffenheit der Kopfhaut im Speziellen, halt wie unterschiedlich das ja bei jedem ist und wie man dann eben auch durch Produkte eben die individuellen Eigenschaften begünstigen kann. Oder halt wie Unterschied, ne? Diese trockene Kopfhaut braucht vielleicht eine andere Pflege als eine fettige oder feuchte Kopfhaut und so weiter. Und so ist so ein bisschen mein Zugang zu Kosmetik. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich die Ober-Kosmetik-Affine war, die ihr ganzes Badezimmer vollgestellt hatte mit irgendwelchen Sachen. Das kam dann irgendwie so durch diesen Beruf zu mir und dann eben später, ich habe auch für verschiedene Kosmetikfirmen gearbeitet, da hat man dann häufig auch so Produkte geschenkt bekommen, so kam das dann irgendwie zu mir. Und als ich dann an der Uni war, habe ich aber auch gemerkt, okay, ich bin nicht die Typische hier. Da waren auch viele, die vorher Kosmetikerin gelernt hatten. Und die sahen auch ein bisschen klischeemäßig dann so aus. Und ich glaube, die Badezimmer sahen auch sehr anders aus als meins. Also ich bin da noch nie so vollkommen durchgedreht und habe da nie so einen obermäßigen Fable für gehabt. Ich habe mich dafür irgendwie aus beruflicher Sicht dann auch interessiert und alles Mögliche ausprobiert. Aber bin häufig so zu dem Schluss gekommen, ist eigentlich relativ keep it simple, ne? Also ich brauche jetzt nicht die 10 Cremes, wo man hat ja das Gefühl, wenn man in die Regale guckt, wir brauchen ja schon alleine fürs Gesicht 85 Cremes, weil du irgendwie eine ums Auge rum und eine für die T-Zone und eine hier und dann noch da gegen Falten und so weiter. Das hat mich zum Glück noch nie so stark beeinflusst. Aber ich merke schon auch, dass ich durchaus durch die Welt, in der ich lebe, beeinflusst werde. Ich hatte eine Erkenntnis. Eines Morgens stand ich vor meinem Badezimmerspiegel und da ich gelernte Friseurin bin, habe ich halt manchmal mit meinen Haaren auch Dinge selbst veranstaltet, zum Beispiel mir ein bisschen die Haare selbst nachgefärbt. Bei mir fing an, dass ich graue Haare bekommen habe, vorne am Scheitel sozusagen, also so, dass man es halt ziemlich schnell sieht, wenn man sich einen Zopf macht. Und dann habe ich mir tatsächlich, ich hatte halt Haarfärbemittel zu Hause und habe mir dann immer so die Strähne, den Ansatz so ein bisschen nachgepinselt. Und eines Morgens stand ich da und wollte wieder zu dieser Haarfarbe greifen und dachte, was mache ich denn hier eigentlich? Und habe mir die Haare nochmal angeguckt und dachte, das sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Das sind halt so ein paar weiße Haare, die ziehen sich da so durch. Warum mache ich das weg? Und dann hatte ich wirklich so ein, krass, ich mache das nur, weil ich ständig irgendwie Werbung sehe und weil das so in unseren Köpfen drin ist, weiße Haare ist alt und alt ist nicht gut. Man soll jung und frisch und so aussehen, ne? Und bloß nicht alt werden. Und dann habe ich das Haarfärbemittel weggeschmissen und habe aufgehört, mir die Haare zu färben. Und inzwischen sind die weißen Haare sehr viel mehr geworden. Und an schlechten Tagen denke ich so, oh Gott, das macht dich vielleicht aber doch ganz schön alt, vielleicht musst du doch irgendwann nochmal zur Haarfarbe greifen. Aber bisher bin ich dabei geblieben, die einfach wachsen zu lassen. Und an guten Tagen kann ich sehr hübsch finden und bin irgendwie erstaunt und so freudig erstaunt über diese weißen Haare, die immer mehr werden. Und nehme es eher als Zeichen von Weisheit und Lebenserfahrung und kann sie einfach so annehmen. Und so wie ich da in Bezug auf Haare gebrainwashed mich gefühlt habe, geht es, glaube ich, vielen von uns. Und ich meine jetzt mit Brainwash nicht, dass da irgendwo böse alte Männer sitzen und sich überlegen, wie sie uns manipulieren können, sondern halt einfach, es ist so ein Selbstläufer geworden, ne? Also Menschen, Firmen wollen Geld verdienen. Der Kosmetikmarkt ist ein interessanter Markt. Da lässt sich gut Geld verdienen. Wir sind häufig begeisterte, willige Abnehmer, lassen uns gerne halt irgendwie Dinge versprechen. Das kann ja auch wirklich was Schönes haben, ne? So ein kleines Erlebnis, wenn man morgens da sein hübsches Töpfchen aufschraubt, dann kommt einem schöner Duft entgegen und dann fühlt sich das schön an und man cremt sich ein. Da kommen so viele, es ist so ein bisschen vielleicht was Sinnliches und dann wird einem noch versprochen, dass man danach viel schöner aussieht. Man hat vielleicht im Unterbewusstsein die vielen Werbeversprechen oder die schönen Bilder der hübschen Frauen, die die Creme vermarktet haben. Das läuft, glaube ich, schon alles in uns immer ab, ne? Und so kaufen wir uns manchmal ganz gerne glücklich oder versuchen uns ganz gerne glücklich zu kaufen mit diesen vielen Kosmetika. Ich finde, da dürfen wir halt wie bei allem, ne? Also zum Yoga gehört ja auch einfach dieses Bewusstsein, achtsam sein und halt auch so sein allgemeines Konsum- und Verkaufsverhalten zu hinterfragen. Und ich glaube, es steckt in uns allen drin, dass es etwas ganz Menschliches, dass wir manchmal, wenn man sich so ein bisschen blöd fühlt, läuft man irgendwo hin und kauft sich was und da ist Kosmetik so ganz dankbar, weil die kostet jetzt, gibt es natürlich in verschiedenen Preisklassen, aber in der Regel kann man sich eine neue Creme oder einen neuen Lippenstift ganz gut mal leisten und das ist dann so schnell gemacht und für einen kurzen Moment freut man sich dran, aber wir wissen ja alle, diese Freude an diesen Dingen, die man sich kaufen kann, ist halt nie nachhaltig, was nicht heißt, dass wir das nie und niemals machen dürfen, aber dass wir uns dessen einfach bewusst werden und dann wird es häufig ganz von alleine auch weniger. Es gibt ja wohl auch so Marktforschung oder Statistiken, die sagen, dass in Krisenzeiten der Verkauf von Lippenstift hochgeht. Das war, ich glaube, nur bei Corona hat es nicht gestimmt, weil wir dadurch die Masken, da ist wohl dann viel mehr Augen-Make-up verkauft worden und da ging auch in der ästhetischen Chirurgie halt die Eingriffe in der oberen Gesichtshälfte wurden mehr. Aber sonst kaufen sich die Leute wohl gerne Lippenstifte, ne? Weil es so ein kleines Erlebnis dann ist, so schnell mal gekauft und dann hat man die Lippen schön und freut sich kurz dran. Ja, da können wir, glaube ich, einfach alle nochmal so ein bisschen uns beobachten. Und auch eine Sache, das sehe ich so häufig, wenn ich bei anderen Menschen zu Besuch bin, benutzt, also verwendet doch wenigstens erstmal das, was da ist. Also macht die Dinge alle. Es gibt so Haushalte, da stehen 10 Shampoos und 15 Cremes, weil man immer schon Neues kauft und das dann benutzt und das andere ist noch gar nicht aufgebraucht. Also ja, da finde ich wirklich, wenn du auf diesem Yoga-Weg bist, sei da achtsam, verwende eins, sei dir bewusst, was du brauchst, verwende diese Produkte, mach sie alle und kauf sie neu und kauf nicht 10.000 verschiedene Sachen, die dann irgendwie alle angebrochen da in deinem Badezimmerschrank sich stapeln. Das macht auch einem selber gar keinen Spaß, finde ich, ne? Also so viel Zeugs dann da zu haben und man hat gar keinen Überblick mehr, was ist überhaupt noch gut und so. Aber jetzt bin ich schon ganz schön abgeschweift. Vielleicht nochmal kurz, um meinen Background zu Ende zu bringen. Ich war Friseurin, habe Kosmetikwissenschaften studiert, habe in der kosmetischen Forschung zuerst gearbeitet. Dann ist mir da irgendwann das Licht aufgegangen, dass Kosmetik ganz schön langweilig ist und halt auch wie viel Verarschung da ist, ehrlich gesagt, wenn man es mal so sagen will. Also natürlich wird es auch alles reguliert und es gibt auch Gesetze in der kosmetischen Forschung. Ne? Hier in Deutschland ist es gar nicht so easy, einfach mal Cremes zu verkaufen. Also es müssen ja Tests gemacht werden. Aber ich habe viele solcher Tests eigenhändig durchgeführt, eigenhändig ausgewertet und so weiter. Und ich weiß halt ein bisschen, wie es hinter den Kulissen läuft. Und gerade es gibt halt auch Forschung, die intern gemacht hat, direkt bei Kosmetikfirmen selbst. Und also, dass die noch nicht mal ausgelagert sind. Und die werden dann halt auch für Werbeversprechen herangezogen. Und da passiert es, dass die Testreihe halt nicht das gebracht hat, was man wollte. Und dann heißt es, oh nee, müssen wir nochmal machen. Also es hat mit wissenschaftlichem Arbeiten überhaupt nichts zu tun. Dann wird das so oft gemacht, bis halt die Ergebnisse kommen, die man gerne hören wollte. Ne? Weil letztendlich will dann irgendwie der Abteilungsleiter, muss das ja auch vor seinem Chef vertreten. Und dann ja, kommt es jetzt nicht gut an, dass die Creme jetzt nicht das geschafft hat, was man wollte. Und dann wird eben noch ein bisschen weiter getestet, bis man ein passendes Werbeversprechen hat. Oder halt solche Befragungen dann auch, ne? 10 von 12 würden es ihrer besten Freundin empfehlen und so. Also darauf kann man eh nichts geben. Es gibt natürlich auch die Sachen, die dann ein bisschen professioneller sind, zum Beispiel dermatologisch getestet. Da wird dann wirklich ein Dermatologe hingesetzt, der sich das dann anguckt. Oder auch Faltentiefe, ne? Da wird dann wirklich Faltentiefe gemessen. Und gerade wenn die Studien ausgelagert sind, nicht von der Firma selbst gemacht werden, wird dann schon ein bisschen was dran sein. Aber auch da, das sind ja häufig Schummeleffekte. Also wenn man die Faltentiefe misst, dann hat sich halt was in die Falte gelegt oder so, ne? Also da passiert wirklich viel Schmuckram und ich finde es schon ein bisschen schlimm, wie viel Gelder da reinfließen, um letztendlich die Menschen zu verkackeiern. Und deswegen hat mich das dann in die dermatologische Forschung gezogen, weil ich dachte, okay, Hauterkrankungen sind nochmal spannender und irgendwie wichtiger, kam mir das vor, bedeutsamer. Aber auch da hat ja dann mein Glück nicht ewig angehalten, weil ich auch da etwas diesen Praxisschock hatte von eben dann den Studien, die dort durchgeführt werden mit Probanden, wo den Probanden dann eben eine neue Creme oder ein neues Medikament gegen ihre Hauterkrankung gegeben wird. Und ich habe mir dann ja auch die Patientenakten angeguckt und dann steht da halt, dass sie Antidepressiva nehmen, dass sie adipös sind, also wo man schon so eine Idee hat, der Mensch bräuchte halt eine Umstellung seines Lebensstils. Ihm ist jetzt mit diesem Medikament nur höchstens halt kurzfristig geholfen. Behandelt überhaupt nicht die Ursache. Und Haut ist halt einfach ein sehr, sehr ganzheitliches Thema. Also man sagt ja auch, die Haut ist der Spiegel deiner Seele. Und das glaube ich auch wirklich. Und es ist auch symbolisch. Deine Haut ist die Abgrenzung letztendlich nach außen. Ne? Es ist das Erste auch, was man sieht. Häufig mal ein Hautthema hat, kann man mal gucken, ob man vielleicht eine Abgrenzungsthematik hat. Oder auch, es macht etwas sichtbar. Also gerade wenn du was im Gesicht hast oder an Händen, Armen, an Stellen, die auch andere Leute zu sehen bekommen, dann macht es etwas sichtbar. Also was möchte da gesehen werden? Das kann man sich, finde ich, immer ganz gut angucken, wenn man Hautthemen hat. Ohne natürlich auch, dass manchmal neigen wir auch dazu, Dinge sehr immer, was ist jetzt für eine Ursache und was steht dahinter? Manchmal ist es halt ganz offensichtlich, finde ich, dass man selbst da so Zusammenhänge sehen kann. Manchmal ist es auch einfach, wie es ist und man kann sich dann in Akzeptanz und so weiter üben. Auf jeden Fall ist Haut ein wichtiges Thema uns allen, eben weil es eben auch so nach außen sichtbar ist. Irgendwie ist es uns schon wichtig, ein gepflegtes Äußeres zu haben, eine schöne Haut zu haben. Es mag uns ein bisschen überwichtig heutzutage sein, weil eben die Werbung uns so ein bisschen falsches Bild macht. Also ja, man hat das Gefühl, man darf keine Falten haben, die Poren dürfen nicht zu sehen sein. Ich kann da eigentlich nur empfehlen, keine Werbung mehr zu gucken. So handhabe ich das. Ich habe keinen Fernseher. Ich gucke mir halt Sachen in der Mediathek an und manchmal gibt es ja auch da so Werbeeinspieler. Das gucke ich dann weg oder überspringe es, wo immer möglich. Also ich würde mich davon wirklich so fern wie möglich halten und sich auch einfach bewusst machen, was kann Kosmetik und was nicht. Also was uns häufig am meisten stört in unserem Gesicht, sind die Mimikfalten. Also das sind halt die großen Falten, ne, die dadurch entstehen, dass unser Gesicht sich nun mal bewegt. Und über die Laufe des Jahres hat sich das Gesicht immer mehr bewegt und diese Falten werden tiefer. Das ist ein ganz natürlicher Prozess und da kann Kosmetik gar nichts groß dran ändern, weil die Mimikfalten sind ja in der Muskulatur und die Creme kommt nicht zu unserer Muskulatur im besten Fall. Und im schlimmsten Fall kommen eben Bestandteile, die wir überhaupt nicht in uns haben wollen, doch sehr tief in unseren Körper rein. Da gibt es ja auch immer wieder Schlagzeilen von Inhaltsstoffen, die im Magen und so weiter gefunden werden, ne, die man da eigentlich überhaupt nicht haben will. Also wir wollen eine gepflegte Haut haben, aber sollten halt niemals vergessen, was wir da auch langfristig mit den Dingen, die wir verwenden, eventuell verursachen. Weil ich denke, wir wollen auch alle gesund und lange leben. Und in der saatvischen Kosmetik kommen wir dazu, was ist es denn nun? Saatvische Kosmetik steht halt erstmal im Vordergrund. Die Pflege, ne? Wir wollen unsere Haut, wir wollen uns bestens pflegen und nähren und weniger, wir wollen unbedingt irgendwas wegmachen, was wir da nicht haben wollen. Also es geht nicht darum, uns irgendwas wegzuschummeln, worum es ja schon, wenn man sich mal so die Werbung für uns, für die normale Kosmetik anguckt, die verspricht uns ja schon deutlich mehr als Pflege und das ist dann vielleicht auch verlockend. Ich würde sehr empfehlen, diesen Anspruch loszulassen und uns da halt in Akzeptanz und Hingabe zu üben, halt zu akzeptieren, dass wir älter werden, dass sich unsere Gesichter verändern und das einfach anzunehmen als ganz natürlichen Prozess, diese Dinge halt nicht so übertrieben wichtig zu nehmen. Aber was wir eben wichtig nehmen dürfen, ist uns eben zu pflegen und uns Gutes zu tun. Und da hatte ich ja dieses Aha-Erlebnis an der Ayurveda-Schule, wo ich so eine Ayurveda-Basiskurs besucht hatte in Kerala. Und das war noch während meines Kosmetikwissenschaften-Studiums. Und wir haben da auch über Hautpflege und so weiter unter anderem gesprochen. Und ich hatte ja immer, wenn ich in der Uni saß, dachte ich wirklich in den Vorlesungen immer, also das ist jetzt das Schlauste, was euch einfällt, dass wir uns waschen, diesen Säureschutzmantel der Haut, der ja sehr intelligent ist, also unser Körper ist ja sehr, sehr schlau, ne? Und wir haben ja eine Funktion, dass wir Talg produzieren und so. Also eigentlich kann unser Körper uns schon ganz gut alleine pflegen. Und wir entfetten jetzt mit Seifen unsere Haut und schmieren dann wieder Feuchtigkeit rauf. Also es kam mir immer so künstlich und absurd vor. Und ich dachte wirklich immer, hä, das ist eure Lösung. Waschen und halt das kaputt machen, was eigentlich gut funktioniert. Und dann wieder was Neues raufschmieren, um das, was wir kaputt gemacht haben, wiederherzustellen. Und an der Ayurveda-Schule habe ich dann gelernt, dass man im Ayurveda sich viel einölt, dass man viel Öl benutzt, weil Öl schützt eben vor Austrocknung und dass man auch vorbeugen kann, also dass man halt, bevor man Seife benutzt zum Beispiel auch oder bevor man duschen geht, sich einölen kann, weil dann eben die Haut nicht so trocken wird, weil Wasser hat ja einen anderen pH-Wert als die Haut. Und Wasser, das ist ja so ein bisschen absurd, ne, dass Wasser austrocknet, aber es ist ja nun mal so. Und wir neigen ja auch einfach dazu, das mit der Hygiene zu übertreiben. Also ganz viele von uns duschen mindestens einmal am Tag, vielleicht sogar öfter, morgens zum Aufwachen, abends nochmal nach dem Sport, weil man geschwitzt hat, und entfetten unsere Haut, benutzen vielleicht zu viel Seife. Auch manche Leute seifen sich ja, wenn ich das manchmal sehe, wenn man irgendwie schwimmen ist oder so, wie manche Leute duschen, seifen sich komplett die Arme und die Beine ein. Also man muss ja gar nicht alles immer total mit Seife abschrubben. Ne? Also so dreckig sind wir ja in der Regel gar nicht, wenn wir uns nicht gerade irgendwie im Sand oder Dreck irgendwo gewühlt haben. Dann muss man sich ja gar nicht an jedem Zentimeter der Haut waschen. Und worüber sie auch gesprochen hatte an der Ayurveda-Schule, dass wir im Westen immer Vata-Haare haben wollen. Vata ist dieses, wenn wir von den Doshas sprechen, im Ayurveda das Luftige sozusagen. Und ein Vata-Haar, sagte sie, ist halt trocken vom Ansatz bis zur Spitze. Meinte ja, ihr Westler, ihr wollt immer Haare haben, die vom Ansatz bis zur Spitze trocken sind. Und meinte halt, das ist total unnatürlich, weil eben auch unsere Kopfhaut, die produziert ja auch Talg und die macht das auch, um uns zu pflegen, um unsere Haare halt geschmeidig zu halten. Und wir waschen das jeden Tag weg, um trocken zu sein vom Ansatz bis zur Spitze und wundern uns dann, dass unsere Haare trocken sind und brüchig werden und ähnliches. Also da habe ich viele Antworten bekommen, wie viel Sinn das macht, einfach unseren Körper halt mehr zu ehren für das, was er ist, ihn nicht immer so als schmutzig anzusehen, wo man ganz viel wegwaschen und künstlich wieder rauftun muss. Und habe festgestellt, wie sehr wir uns von diesem Natürlichen entfernt haben und habe auch diesen großen Wert vom Einölen kennengelernt. Wir haben da auch ganz viele Öle bekommen. Es war mit Hausaufgabe halt auch, dann diese ayurvedischen Routinen zu integrieren in der Zeit, die wir da waren. Ich meinte, man macht das schön hier, hier könnt ihr euren Kopf einölen und alles, niemand guckt doof, er nutzt diese Zeit, um das alles auszuprobieren. Wir haben Kichererbsenmehl bekommen, um unsere Haare zu waschen und solche Dinge. Also da waren wir ganz ayurvedisch unterwegs und tatsächlich passt ayurvedisch mit Saatfisch total zusammen. Also ich würde sagen, da gibt es keine Widersprüche in der saatfischen Ernährung. Es ist ja tatsächlich ein bisschen Widerspruch manchmal zum Ayurveda, weil man da häufig auch sagt, dass man eben die Dinge so frisch wie möglich, also auch roh isst. Im Ayurveda wird ja mal viel empfohlen, die Dinge gekocht zu essen. Bei Saatfisch hat auch roh seinen Raum. Und hier in der Kosmetik habe ich aber keine Widersprüche gefunden, weil es eben im Ayurveda und der saatfischen Kosmetik halt dieses wieder zurück zum Natürlichen ist. Und wenn man es jetzt ganz streng auslegt, dann, und das ist halt, wo ich sage, da bin ich leider noch nicht bei der saatfischen Kosmetik, könntest du letztendlich alles essen, was du auf dich rauf tust. Also alle deine Kosmetika sollten essbar sein. Also so natürlich, dass sie halt auch von innen dir dienlich sind. Und da finde ich total spannend, weil ich habe ja dann angefangen, mich viel einzuölen. Und ich bringe mir immer, wenn ich in Indien bin, bringe ich mir immer Öle mit. Aber die gehen dann irgendwann aus und dann nehme ich halt auch heimische Öle oder wie jetzt hier in der Schweiz habe ich nicht mein Ayurveda-Öl mitgebracht, sondern habe mir dann hier Öl geholt und ich finde interessant die Reaktion von meinem Umfeld. Da kommt häufig, also wenn die mitkriegen, dass ich mich auch dann einfach mal mit Sesamöl oder mit Olivenöl eincreme und dann wird häufig mit reagiert. Und das, ich kann es total nachvollziehen, weil das ist für uns ungewohnt. Die Dinge stehen im Küchenschrank, bei mir stehen sie dann im Badezimmer. Aber das ist für mich das Sinnbild davon, wie weit wir uns wirklich vom Natürlichen entfernt haben, dass wir es besser finden, weil wir finden es nicht eklig, uns mit irgendwelchen Produkten einzuschmieren, wo so viele Inhaltsstoffe draufstehen, die wir überhaupt nicht verstehen. Wir haben absolut keine Ahnung, was das ist. Es ist künstlich hergestellt in irgendeiner Fabrik, ist dann von weiß ich wo nach hier geliefert worden. Und das finden wir normal und natürlich. Und wir finden es eklig, etwas auf uns rauf zu tun, was man auch essen könnte. Also das muss man sich mal reinziehen, das ist doch vollkommen absurd, oder? Und das meine ich halt eben auch mit gebrainwashed. Wir sind da so weit von entfernt, also es soll lieber so künstlich wie möglich sein und irgendeinen krassen Geruch haben, als dass es etwas ist, was wir essen. Und wir dürfen halt nicht vergessen, unsere Haut, auch wenn wir diesen sehr schlauen Säureschutzmantel haben, der uns eben davor beschützen soll, dass Giftstoffe oder irgendwas in unser System kommt, was da nicht hingehört. Das ist hier, also wir haben ja auch manchmal Verletzungen und so, ne? Und wir sind halt auch kein komplett abgeschlossenes System. Also auch da, wenn wir das nochmal mehr spiritueller oder aus der Yoga-Sicht uns angucken wollen, wir sind ja verbunden mit dem Außen, wir sind alles eins. Also natürlich können Dinge, die wir von außen auf uns auftragen, in uns eindringen. Nicht umsonst sagt man, Schwangere sollten sich nicht die Haare färben oder so, ne? Weil eben durchaus Dinge in unser System kommen, die wir von außen verwenden. Und warum wollen wir lieber etwas benutzen, wo wir absolut nicht wissen, was das genau ist, was total chemisch ist, als etwas, was im Küchenschrank steht und wo wir wissen, das tut mir Gutes, das hat mir gar nicht, also da ist nichts Schädliches drin. Und Öle sind da so dankbar, weil Öle sind lange haltbar, ne? Die brauchen nicht 10.000 Zusätze. Also ja, ein gutes Olivenöl besteht halt aus Olivenöl und nicht aus noch das dazu und dieses noch dazu, sondern es ist einfach Olivenöl. Wir wissen ganz genau, was es ist und was sollte daran schlecht sein. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht nach Olivenöl riechen möchte, es gibt ja so viele verschiedene, auch geruchsneutralere Öle. Also streng genommen, sattwische Kosmetik ist Kosmetik, die du essen kannst. Wenn man es jetzt sich ein bisschen leichter machen will, würde ich einfach sagen, dass die Inhaltsstoffe, diese Liste, die du auf der Kosmetik findest, halt so klein, so kurz und so verständlich wie möglich sein sollte. Also es gibt da ja immer Inhaltsstoffe, mit denen können wir noch was anfangen. Und dann gibt es aber Dinge, wo wir absolut keine Ahnung mehr haben, was das ist. Und da darf man einen viel strengeren Blick drauf haben. Gerade weil wir ja auch wissen, wie viel Humbug getrieben wird, ne? Also was für schlimme Sachen manchmal in Kosmetik sind. Wenn da Keratin draufsteht, ja, könnte man erstmal meinen, Keratin ist doch super, weil daraus besteht ja auch Haut und Haar. Warum sollte man das nicht zuführen? Ja, weil das vielleicht tierische Knochen sind. Oder Squalene, könnte sein, dass das aus der Haifischleber ist. Oder Lanolin, könnte sein, dass das aus der Talgdrüse vom Schaf kommt. Inzwischen, es wird immer leichter, vegane Dinge und tierversuchsfrei und so zu bekommen. Gerade in Deutschland wird da auch ein bisschen strenger geguckt. Aber auch in Deutschland, wenn die dann halt Inhaltsstoffe aus dem Ausland beziehen, was dann damit genau passiert ist. Also ich würde da nicht so viel Vertrauen der Industrie entgegenbringen und halt wirklich kritisch sein. Und auch wenn man pflanzlich guckt, dann denkt man, okay, ich mache nicht tierisch, aber auch pflanzliche Dinge, zum Beispiel Palmöl, haben inzwischen, glaube ich, alle mitbekommen, was das für ein Riesenproblem für unseren Planeten darstellt, weil Regenwälder abgeholzt werden, und die sind ein riesengroßer, wahnsinnig wichtig für unser Ökosystem, es ist Lebensraum für Tiere. Dann werden diese Regenwälder manchmal durch so eine Brandrodung abgeholzt. Da wird super viel CO2 freigesetzt. Also was da nicht alles passiert, dann Mikroplastik, ne, ist heutzutage im Ozean vorhanden, vielleicht auch in deinem Körper. Es ist, soweit ich weiß, noch nicht abschließend geklärt, was Mikroplastik in deinem Körper anstellt. Aber es werden Verbindungen zu der Entwicklung von Allergien hergestellt. Das heißt teilweise, dass es zu Brustkrebs führen kann, eventuell unfruchtbar machen kann. Aluminiumsalze haben vielleicht auch viele von euch mitbekommen. War irgendwann der Skandal in Deos, ne? Und viele rasieren sich die Achseln, dann schmieren sie da Deo mit Aluminiumsalzen drüber. Und nur weil du Angst hattest, zu viel zu schwitzen, kann es dann sein, dass du Brustkrebs bekommst, ne? Also, dass wir da mal ein bisschen hellhöriger sind und diesem schnellen Werbeversprechen von trockenen Achseln oder weniger Falten halt nicht so schnell auf den Leim gehen und uns halt mal angucken, ja, aber was ist denn da noch? Also, weil wenn da meine Falten verbessert werden wollen, dann müssen die ja irgendwie versuchen, diese Wirkstoffe in mein System zu bekommen, möglichst tief in meine Haut zu bekommen. Was kommt denn da noch tief in meine Haut? Parabene ist mittlerweile auch bekannt, ne? Häufig steht jetzt auch parabenfrei drauf. Aber so ist es immer wieder, halt, also bis dann erstmal bekannt wurde, dass dieser Wirkstoff vielleicht schädlich für dich sein kann, vergeht ja auch ein bisschen Zeit, ne? Deswegen würde ich auch nicht nur auf diese Sachen achten, die mittlerweile bekannt sind, weil es werden immer wieder neue Dinge entwickelt, die lassen sich dann immer, okay, Mist, jetzt können wir keine Parabene mehr nehmen, jetzt müssen wir uns was anderes einfallen lassen, ne? Also es macht wirklich Sinn, sich anzugucken, was da drin ist. Es macht Sinn, halt vielleicht sogar, wenn du Zeit und Muße hast, es kann ja auch Freude machen, sich Dinge selber herzustellen, sich die Kosmetik selber herzustellen oder eben mindestens in Reformhaus zu gehen. Ich habe neulich eine Seife gekauft, da standen zwei Inhaltsstoffe drauf, ne? Und die waren keine Hieroglyphen, sondern ich konnte was damit anfangen. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Das ist gut, dass ich drüber rede, weil da fällt mir selbst wieder auf, wie absurd das eigentlich ist, ne? Und halt auch nicht nur die potenzielle Schädigung von dir selbst, sondern halt auch, was es mit unserer Umwelt macht, ne? Die ganzen Verpackungen, die Inhaltsstoffe. Das ist schon wirklich ganz schön erschreckend. Und es betrifft übrigens auch nicht nur Billigkosmetik, sondern das finde ich noch schlimmer. Es gibt halt voll die Luxuslinien, die wahnsinnig teuer sind und überhaupt nicht nachhaltig sind, wo die Inhaltsstoffe eben auch nicht leicht nachvollziehbar sind. Also da kann man sich jetzt nicht auch einfach drauf verlassen, dass dann eine teure Marke, die irgendwie einen guten Ruf hat, jetzt wirklich gut für dich ist. Und auch, was wir teilweise halt auch für Erwartungen an Kosmetik haben, was die alles erfüllen soll, wenn wir nochmal auf die Haare zurückkommen. Man könnte ja meinen, so wie meine Lehrerin an der Ayurveda-Schule gesagt hat, das Haar soll vom Ansatz bis zur Spitze trocken sein. Meint man auch, wenn man so eine Werbung sieht, man müsste auch Haare vom Ansatz zur Spitze einfach so mal eben durchkämmen können, wenn die nass sind. Und da kann ich mich als ehemalige Friseurin auch nur drüber aufregen, weil das ist nicht der natürliche Zustand von einem Haar. Ein Haar besteht aus einer Schuppenschicht und diese Schuppen öffnen sich nach unten. Und wenn ein Haar nass ist, dann quillt das Haar auf und diese Schuppenschicht quillt auch ein bisschen auf. Und deswegen ist es vollkommen natürlich, dass man Haare, wenn sie nass sind, nicht ganz easy mal eben vom Ansatz bis zur Spitze durchkämmen kann, weil die dann eben sich ineinander verknoten. Deswegen gibt es tolle Bürsten, solche Entwirrer inzwischen. Oder sogar auch, wenn man ganz normal einen Kamm hat, du fängst halt an, deine Haare von der Spitze zu bürsten, weil sonst ziehst du ja die ganzen Knoten zu. Man kämmt ein Haar von unten und kann die dann ganz leicht entwirren. Ich habe sehr glatte, sehr leicht ineinander verhakende, lange Haare und ich benutze schon ewig keinerlei Spülung mehr. Und habe absolut keine Probleme. Also es werden auch so viele Produkte auf den Markt geschmissen, die braucht einfach kein Mensch. Und ich finde, da ist Spülung ist ja etwas, was vollkommen, ist ja in fast jedem Haushalt, wo jemand Langhaariges ist, da. Und meiner Ansicht nach brauchen wir keine Spülung. Also ich weiß nicht, was du für Haare hast. Es gibt natürlich auch ein bisschen problematischere Haare, wo das dann auch mal gut tun kann. Aber auch da sollte man wirklich gucken, was da drin ist, weil häufig ist es auch nur ein Schummeleffekt, wo sich Silikone um deine kaputten Haare rumschließen und unter diesen Silikonen werden deine Haare noch viel kaputter. Und wenn man jetzt so im natürlichen Bereich guckt, würde man Apfelessig benutzen, ne? Kann man ganz leicht herstellen. 2 Löffel Apfelessig auf 1 Liter Wasser Und nach dem Waschen spülst du deine Haare mit Apfelessig. Ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan davon, weil es heißt, immer wenn die Haare trocken sind, würde man es nicht mehr riechen. Ich finde, also wenn ich das mal gemacht habe, dann konnte ich das noch riechen, auch wenn die Haare trocken waren und mochte den Geruch nicht so gerne. Ich verzichte einfach komplett auf Spülung und öle meine Haare ab und zu mal ein, aber auch wahnsinnig selten, ehrlich gesagt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass meinen Haaren irgendwas fehlt. Ja, jetzt bin ich schon bei den praktischen Tipps gelandet sozusagen, was du in Bezug auf Haare machen kannst. Natürlich zum Waschen, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, an der Ayurveda-Schule haben wir Kichererbsenmehl bekommen. Ich habe das tatsächlich danach noch eine Weile so weitergemacht und muss gestehen, dass ich wieder rückfällig in Anführungsstrichen geworden bin, wegen der Praktikabilität. Ich hatte das dann zu Hause an meiner Dusche stehen und dann ist das Kichererbsenmehl feucht geworden und dann wird es ja fest, also dann konnte man es nicht mehr so gut verwenden. Und auch das wieder, das meine ich mit gebrainwashed, wir sind es halt so gewohnt, man hat so eine praktische Verpackung und man macht sich das auf die Hände und dann wieder zu und so, dann schäumt es schön, Kichererbsenmehl schäumt natürlich nicht so, wie wir das von Shampoos gewohnt sind. Aber im Moment bin ich wieder bei Haarseife und da muss ich mich halt so ein bisschen durchprobieren. Es gibt viele, die ich nicht so gut finde. Aber jetzt gerade habe ich eine unglücklicherweise aus Indien mitgebracht. Also das heißt, ich kann sie nicht so leicht wieder beschaffen. Aber die ist mega. Die riecht halt so schön ayurvedisch, natürlich, kräuterig. Und macht meine Haare so auf angenehme Art und Weise sauber. Die, mit der komme ich sehr, sehr gut zurecht. Und ich hatte aber auch hier schon mal eine, die ich auch gut fand. Also ich finde, das kann man durchaus machen. Man muss sich halt einfach ein ganz klein bisschen umgewöhnen mit der Handhabung, dass man dann nicht mehr so eine praktische Flasche hat, die man auf- und zumachen kann. Also das ist eigentlich alles, finde ich, für die Haare, wo ich auch selbst immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, dieses nicht so oft zu waschen. Also auch da, ich mag dieses Waterhaar, was unnatürlich ist. Oder beziehungsweise mag ich auch einfach dieses kaltes Wasser morgens über den Kopf. Mich macht das so schön frisch und klar. Und deswegen fällt es mir schwer, meine Haare nicht so oft nass zu machen oder nicht so oft zu waschen. Aber ich versuche da immer mal, mich ein bisschen umzutrainieren. Und es ist auch schon viel besser geworden als früher noch. Dann mein absoluter Obertipp zur Gesichtsreinigung. Gerade wenn man eben auch dekorative Kosmetik benutzt, also Make-up, Augen-Make-up oder so, dann kommen wir ja nicht drum rum, dass wir das dann auch am Abend wieder abmachen wollen. Und da ist meine absolute Entdeckung, ein Mikrofasertuch zu benutzen, weil dann brauchen wir nämlich keinerlei Seife. Wir schädigen nicht diesen natürlichen Schutz der Haut und man kann ganz einfach, und das geht super, also richtig, richtig mega gut. Diese Mikrofasertücher gibt es inzwischen auch von vielen Kosmetikherstellern und es ist nachhaltig, weil es macht kaum Müll, man kann die ja relativ lange benutzen, man wäscht die dann einfach immer wieder, man kann Make-up damit super entfernen, ich finde, man hat danach ein sehr angenehm sauberes Gefühl. Also damit komme ich wahnsinnig gut zurecht. Ich finde es ein bisschen wieder ungünstig beim Reisen, weil wenn man halt nicht längere Zeit an einem Ort ist, sondern so für eine Nacht und dann hat man dieses nasse Mikrofasertuch und will das dann halt nicht nass einpacken, das finde ich noch ein bisschen unpraktisch. Also manchmal habe ich zum Reisen dann auch noch mal was anderes dabei. Aber auch hier, je weniger dekorative Kosmetik man benutzt, desto weniger muss man sich auch wieder waschen. Und hier in der Schweiz habe ich noch kein einziges Mal irgendwas in mein Gesicht geschmiert. Also keine Wimperntusche, nichts. Das ist auch sehr angenehm, muss ich sagen. Dann, ich finde tatsächlich, Gesichtspflege ist das, was am meisten tricky ist, wo ich so am meisten gebraucht habe. Aber ich benutze dann, wenn ich so eine Art Gesichtswasser gerne noch möchte, benutze ich Rosenwasser. Und dann Man muss ja auch wissen, wir sind immer so ölfeindlich hier, ne? Das hatte auch meine Ayurveda-Lehrerin immer gesagt. Ihr bringt immer Öl mit dreckig und schmutzig in Verbindung. Aber es ist ja gar nicht so. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, ne? Dieses Öl in seiner natürlichen Form an die Haut zu lassen. Aber dafür hilft es vielleicht, wenn du dir vor Augen führst, dass eine Creme besteht aus Öl und Wasser. Und dann ist halt noch ein Emulgator dabei, der das verbindet. Deswegen haben wir diese weiße, einheitliche Masse, weil normalerweise, kennst du, wenn du dir Salatsoße machst, ne, das Öl und Essig lassen sich nicht so leicht verbinden. Genauso Öl und Wasser lassen sich nicht so gut verbinden. Deswegen brauchst du einen Emulgator. Aber in deiner Creme, die du dir jeden Tag ins Gesicht oder auf den Körper tust, ist Öl drin. Also das ja, besteht aus einem wesentlichen Anteil auch aus Öl. Und ich benutze halt inzwischen dieses Öl in reiner Form und habe da beim Gesicht ein bisschen rumprobiert. Ich habe früher immer Kokosöl mir ins Gesicht geschmiert und kam damit ganz gut zurecht. Habe dann aber gehört, dass das die Bildung von Mitessern fördert. Und das will ja kein Mensch, ne? Und dadurch habe ich mich dann nach Alternativen umgeguckt. Und bin dann zu Mandelöl gekommen und das ist relativ trocken, da brauchte ich dann immer noch mehr Feuchtigkeit dazu. Als Feuchtigkeitskomponente benutze ich gerne Aloe Vera. Inzwischen habe ich von Svenja ein ganz schönes Wildrosenöl geschenkt gekriegt und das benutze ich auch sehr gerne, halt zusammen mit Aloe Vera. Nur am Abend, ja Svenja, ich habe gut zugehört, weil es tagsüber nicht so gut ist in Verbindung mit UV-Strahlung, deswegen Wildrosenöl am Abend oder auch Jojobaöl kann man zum Beispiel auch verwenden fürs Gesicht. Und da eben jede Haut ist unterschiedlich, jede Haut braucht ein bisschen was anderes, deswegen kann man da, finde ich, einfach für sich rumprobieren. Manche haben eben eine feuchtigkeitsarme Haut, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sowas wie Rosenwasser oder Aloe Vera dazu tut. Manche haben eine fettarme Haut, dann ist dieses Öl super. Manche rauchen vielleicht auch gar nicht sich jeden Tag eincremen mit irgendwas, ne? Also da kann man sich, finde ich, so ein bisschen rantasten und ausprobieren. Und ich habe eben, ja, wie gesagt, diese Kombination und mache das auch dann jedes Mal ein bisschen anders. Also die Zusammensetzung Jojoba, Mandel, Wildrosenöl und Aloe Vera und Rosenwasser benutze ich gerne fürs Gesicht. Und beim Körper, da bin ich tatsächlich rein bei Ölen. Also ich benutze nur noch in Ausnahmen, halt wenn ich mal eine Bodylotion geschenkt bekomme oder so, dann benutze ich die auch. Aber eigentlich komme ich damit ausschließlich Öl sehr gut zurecht. Viele machen das auch, wenn man so ein bisschen diese Feuchtigkeitskomponente dazu haben will, dass man sich einölt, wenn die Haut noch ein bisschen nass ist nach dem Duschen. Oder eben, was finde ich auch Sinn macht, sich einzuölen vor dem Duschen, weil dann die Haut gar nicht austrocknet. Auch da kann man, finde ich, ein bisschen ausprobieren, was man braucht. Dann so Sachen wie Peelings kann man sich super easy und schön selber herstellen aus verschiedenen Komponenten. Also als diese Peeling-Komponente kann man zum Beispiel Salz oder Zucker nehmen. Dann kann man da Öl dazu tun oder auch einen Saft, ne, vielleicht Zitronensaft oder so, oder Quark oder Joghurt. Man kann sich auch so Masken machen. Da gibt es, wenn man sich da anfängt mit zu beschäftigen, wenn man mal so DIY-Kosmetik oder Kosmetik selbst herstellen eingibt in die Suchmaschine, dann findet man da super viele tolle Tipps. Womit ich tatsächlich noch ein bisschen hadere, ist eben dekorative Kosmetik, Mückenschutz und Sonnenschutz. Das sind die Komponenten, wo ich noch keine guten natürlichen Alternativen gefunden habe. Inzwischen benutze ich auch so Öko-Mascara, aber die würde ich nicht essen. Also ich glaube, da sind immer noch genügend Sachen drin, die man nicht unbedingt essen wollen würde. Ich muss auch gestehen, sie ist nicht so gut als die, die ich früher hatte. Also wenn man in Regen kommt, dann verschmiert das auf jeden Fall, was bei meiner anderen früher nicht so war. Aber ja, mir ist das lieber, also gerade am Auge finde ich es auch komisch, sich da so voll den Chemiekram hinzuschmieren, weil das Auge ist ja auch ein empfindlicher Bereich. Und da gibt es ja auch Verbindungen nach innen. Und ich will eben nicht, dass dieser ganze Chemiekram irgendwo tief in meinem Organismus landet. Mückenschutz und Sonnenschutz bin ich auch noch chemisch unterwegs sozusagen, also unnatürlich. Am besten ist halt bei Sonnenschutz sich gar nicht so viel der direkten Sonne auszusetzen. Oh ja, eine Sache will ich dazu noch sagen, fällt mir dazu ein, weil wenn man den heutigen Kosmetikerinnen glaubt, die sagen immer, man soll nur noch mit Sonnenschutz rausgehen, sogar im Winter, weil die halt diese Hautalterung vor Augen haben und sie wollen uns davor schützen, dass unsere Haut altert. Aber wir brauchen auch Sonne, ne? Die ist ja auch wichtig, damit wir Vitamin D produzieren unter anderem. Und Sonne ist auch wichtig für unser System. Also, ich kann das nicht unterschreiben, nur noch, und halt dann halt auch nicht, die hinterlassen auch vollkommen außer Acht, dass halt was in diesen Sonnenschutzmitteln alles drin ist, ne? Und sich dem jeden Tag und immer auszusetzen, dieses Zeug auf sich raufzuschmieren, nur damit die Haut nicht vielleicht ein bisschen schneller altert, finde ich vollkommen absurd. Also es ist nicht verhältnismäßig, ne, wenn da vielleicht Inhaltsstoffe drin sind und die mich krank machen. Und beim Mückenschutz habe ich immer, also ich benutze auch, in Indien gibt es ein ganz schönes, auch so natürliches Ayurvedisches, was manchmal ausreicht, aber ich habe immer auch noch was Chemisches dabei, weil das halt häufig leider auch dann nicht ausgereicht hat und mir da dann halt die Gefahr, boah, durch Mücken übertragbare Krankheiten und so weiter dann auch doch ein bisschen höher erscheint, so dass mir dann der Mückenschutz in dem Moment wichtiger ist. Da muss man halt immer mal ein bisschen für sich abwägen. So, und jetzt habe ich zum Abschluss aber noch eine sehr, sehr gute Nachricht für dich, nämlich, dass du diese ganzen unrealistischen Versprechen von Kosmetik, die kannst du ab jetzt getrost beiseite lassen. Das brauchst du alles gar nicht, weil du bist ja auf dem Yoga-Weg und das ist das Beste gegen vorzeitige Hautalterung und Alterung überhaupt, weil wenn wir so einen entspannten Gesichtsausdruck haben oder wenn wir uns nur freuen, dann ist alles, was du bekommst, vielleicht ein paar Lachfalten. Wenn du nicht ständig dein Gesicht verrunzelst und diese Zornesfalte machst oder deine Stirn in Falten legst vor lauter Sorgen, dann bekommst du diese Falten nicht. Und das heißt sogar, wenn man Yoga macht, dass auch Falten wieder verschwinden können. Und du wirst ja auch immer mehr dein Leben gesund ausrichten, du ernährst dich gesund, überwiegend, vielleicht nicht immer, aber überwiegend. Du trinkst ausreichend, das ist das allerbeste, was du für deine Haut tun kannst, dir die Nährstoffe zuzuführen, die dein System braucht, dir genug Wasser innerlich zukommen zu lassen, weil auch das wirkt sich selbstverständlich auf deine Haut aus. Insgesamt dir einfach halt diesen ausgeglichenen Lebensstil immer mehr anzueignen und dich halt immer mehr so anzunehmen, wie du bist. Also, du darfst älter werden. Man darf dir ansehen, dass du schon ein bisschen ein paar Jahre hinter dir hast, dass du vielleicht auch mal durch schwierige Zeiten gegangen bist, aber auch dann auch wieder durch fröhliche Zeiten. Das alles zeichnet dann unser Gesicht. Und ich finde, wenn man sich mal so ältere Menschen anschaut, dann sind doch die schönen Menschen und Gesichter immer die, die so eine Zufriedenheit und eine Gelassenheit ausstrahlen. Und das hat gar nichts dann damit zu tun, wie tief die Falten vielleicht sein mögen, sondern wenn man seine Falten mit Freude und Gelassenheit trägt, dann stehen die einem auch gut und dann stören die keinen Menschen und hoffentlich auch erst recht dich nicht mehr. Also ich finde immer da, das habe ich auch schon in der Folge über Yoga und Schönheit, auch über ästhetische Eingriffe gesprochen. Und wie gesagt, der Kosmetik sind Grenzen gesetzt. Und dann könnte man manchmal meinen, man will diese Grenzen noch ein bisschen ausweiten und greift hier und da vielleicht zu Spritze oder Ähnlichem. Und ich finde, dass wir da lieber versuchen dürfen, diese yogischen Werte zu integrieren und uns eben in Akzeptanz und Hingabe üben dürfen, dass die Dinge halt, wir sind nicht Gott, wir sind nicht der Bestimmer von allem, wir können nicht alles beeinflussen, da darf unser Ego auch dran lernen, dass manche Dinge einfach so sind, wie sie sind. Und ich finde, es gibt Schlimmeres. Ja, was hältst du von sattvischer Kosmetik? Wie bist du da so unterwegs? Ich hoffe, diese Folge kann vielleicht in dem einen oder anderen einfach so ein kleines Aufwachen bewirken. Nicht ganz so sorglos sich alle möglichen Dinge hier und da hinschmieren, ohne halt zu gucken, was mache ich denn da eigentlich, was bedeutet das für die Umwelt, was kann es vielleicht auch für lange, auf lange Sicht für mich bedeuten. Es wird ja auch immer wieder betont, dass diese vielen hormonellen Probleme, die wir heutzutage haben, viel mit diesem unnatürlichen Lebensstil zu tun haben, mit Giftstoffen um uns herum, natürlich die wir einatmen, Abgase, aber eben auch die wir über Lebensmittel zu uns nehmen und die wir eben auch über Kosmetik zu uns nehmen, weil die Dinge kommen in unser System, ob wir es wollen oder nicht. Und da dürfen wir achtsam sein und nicht einfach nur, weil wir es immer schon so gemacht haben und weil alle anderen das auch machen, das einfach weitermachen, sondern vielleicht sich hier und da mal zu hinterfragen, ohne sich jetzt vollkommen zu geißeln und zu denken, oh Gott, ich muss jetzt sofort alles und wenn ich diese Creme einmal auftrage, dann kriege ich Brustkrebs. So ist es nun hoffentlich auch nicht. Aber so einen bewussteren und achtsameren Umgang finden macht, denke ich, Sinn. Wie gesagt, ich bin auch noch auf meinem Weg und habe manchmal dann aus Praktikabilität doch wieder eine Creme dabei, so wie jetzt zum Beispiel auf der Reise, weil ich eben nicht noch das Fläschchen und das Fläschchen einpacken wollte. Aber es wird von Stück für Stück wird es bei mir immer besser. Lass mich gerne deine Gedanken zu dieser Folge wissen. Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post oder auch eine persönliche Nachricht. Bewerte gerne meinen Podcast mit 5 Sternen und empfehle ihn gerne weiter, wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, dem diese Folge gefallen könnte, für den es interessant sein könnte. Und dann schicke die Folge gerne weiter. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, bis bald und Namaste.